Halleluja, jetzt möchte ich unseren Prediger, ich hätte fast Gastsprecher gesagt, aber das stimmt ja nicht, unseren Prediger für heute ansagen, Timon, und wir sind gespannt, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, und hab die Freiheit.
Hört man das? Ja, das hört man wunderbar. Ich hoffe, das hält ja nachher alles. Ich habe extra so eine Klammern vorhin bekommen, damit das nicht wegweht. Aber das wird schon alles klappen. Ich habe gerade spontan beschlossen, dass ich anders anfange, als wie das ich es geplant habe. Und zwar wollte ich noch ganz kurz ein Mini-Zeugnis erzählen. Wir hatten vorhin so schöne Zeugnisse, das dachte ich, ich erzähle noch kurz ein Mini-Zeugnis. Und zwar bin ich schon die ganze Woche dabei, mehr oder weniger mich auf diese Predigt vorzubereiten. Und ich habe seit Montag, jeden Tag, von morgens bis abends, heftige, wahnsinnige Kopfschmerzen. Also es ist wirklich, es plagt so richtig. Es kommt von oben, hat wahnsinnig wehgetan an der Stirn. Und gestern, am Freitag glaube ich bereits, hat Günther gefragt, hey, ist alles in Ordnung mit der Predigt? Wie sieht's aus? Kann man für dich beten? Ich sage, ja, super gern, ich habe Kopfschmerzen. So, dann haben Günther und Loni für mich gebetet, meine Frau hat für mich gebetet. Freitagabend sind die Kopfschmerzen weggegangen. Gestern Vormittag war noch ganz bisschen. Und gestern Nachmittag, wo ich den größten Teil der Predigt vorbereitet habe, waren keine Kopfschmerzen mehr da. Und jetzt sind keine Kopfschmerzen da. Und das ist so ein heftiges Amen dann für mich an der Stelle, zu merken, dass ich frei bin von Kopfschmerzen. Also hey, Gebet ist hammer cool. Genau, gutes Stichwort. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mir jetzt hilfst, dass du einfach deinen Heiligen Geist mir auf die Zunge legst, Herr, dass ich das sagen darf, was du uns heute sagen möchtest, dass du unsere Herzen, unsere Ohren aufmachst für das, was wir hören dürfen, dass es in unsere Herzen fällt, Herr. Amen. Ja, ich habe, wie bei meiner ersten Predigt, eine Präsentation vorbereitet, die seht ihr nachher auf diesem wunderschönen Fernseher, Flatscreen, keine Ahnung, das schwarze Gerät. genau, da sind jetzt nicht groß Bilder oder Videos oder so, aber da sieht man einfach die Bibelverse, die ich nutze, so damit ihr ein bisschen mitlesen könnt. Ihr seid aber natürlich auch eingeladen, eure eigene Bibel rauszuholen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an meine letzte Predigt erinnert. Na, schon ein bisschen her, ne? Bei meiner letzten Predigt habe ich davon gesprochen, dass wir Botschafter Christi sind und dass wir von Jesus erzählen dürfen. Und daran hat sich nichts verändert bis heute. Können wir mal so festhalten. Aber eine Sache hat sich verändert. Die Zeit hat sich verändert. Logisch, oder? Jetzt kannst du sagen, die Zeit verändert sich jeden Tag. Ich meine, gestern war eine ganz andere Zeit als heute und morgen ist eine andere Zeit als gestern und nächste Woche ist sowieso noch wieder eine andere Zeit, ne? Es steht schon im Buch der Prediger, da steht, alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit zu pflanzen, Zeit zum Ausreißen, Zeit zum Aufbauen, Zeit zum Klagen, Zeit zum Lachen, Zeit zum Weinen. Ich höre aber in letzter Zeit ganz oft, dass wir jetzt gerade in einer ganz besonderen Zeit sind, dass wir jetzt gerade in einer ganz besonders krassen Zeit sind. Das habe ich zuletzt sogar gehört, letzte Woche waren meine Frau und ich hier im Jesuspunkt beim Gottesdienst, wobei wir nicht hier im Raum waren, sondern wir waren oben im Next Step-Raum und haben da den Gottesdienst mitverfolgt. Einladung, in diesen Raum zu gehen, der ist wunderschön. Und als wir gerade rauskamen nach dem Gottesdienst, sind wir Martin begegnet. Und Martin hat, ich habe ihm nicht gesagt, dass ich ihn erwähne, aber er grinst. Martin hat gesagt, hey, wir leben gerade in so einer spannenden Zeit, und hat super spannend davon erzählt. Und wir standen da, wir haben gar nicht groß gesagt, ja, okay, und das ist so, sondern wir haben einfach nur zugehört und er hat erzählt. Und ich hing wie an seinen Lippen so ein bisschen. Also ihr müsst ihm mal zuhören, in was für einer krassen Zeit wir gerade sind. Martin glaubt, dass Jesus bald wiederkommt. Amen. Und ich habe genau das gedacht. Ich habe genau das gesagt. Ha, stimmt. Das glaube ich doch auch. Ich glaube doch auch, dass Jesus bald wiederkommt. Das ist doch die Hoffnung, die uns erfüllt, dass wir glauben, Jesus kommt bald wieder. Das ist etwas, was er uns definitiv safe versprochen hat. Ihr seht, ich habe ganz viele Zettel, aber ich habe groß geschrieben. Ja, okay. In Johannes 14, 1 bis 3, erste Folie bitte, lesen wir, wie Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ich finde, das ist ein mega cooler Vers, gerade in der Zeit, in der wir gerade sind. Ne? Ihr wisst, das alles ist immer noch dieses Thema, ich sage es jetzt schon wieder, Corona, ne, wo das angefangen hat. Ich weiß, es geht ständig darum, aber damals, wo das angefangen hat, vor ein paar Wochen, ich glaube im März ist das so richtig krass ausgebrochen, ne? Da war richtig Panik unter den Menschen. Ne? Also da war richtig Angst. Ich habe relativ am Anfang in der Zeit gelesen in den Nachrichten, dass sich ein Mensch das Leben genommen hat, aufgrund dessen, dass er Angst hatte vor dem, was da kommt. Und ich dachte, wow, das ist aber krass, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und das weiß nicht ein Mensch, wo man das, also ich meine, bei wem will man das erwarten, dass sowas passiert? Das kannst du ja nicht erwarten. Aber das weiß nicht ein Mensch, der hatte einen Job, der war finanziell in einer guten Situation, der war irgendwo auch angesehen, ne? Der war eigentlich nicht so, dass man das jetzt gedacht hätte irgendwo. Ne? Da musste ich echt schlucken, als ich das gelesen habe, dass der Angst hatte vor dem, was da kommt und einfach sich dann das Leben genommen hat. Ja, in der Bibel, im Paulus, im Thessalonicher Brief steht das was davon, dass wir in Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu uns orientieren dürfen, wie an dem Bild von den Wehen von einer Frau. Ich lese euch das ganz kurz vor. Thessalonicher 5, 1 bis 3, nächste Folie, Dankeschön. Über Zeit und Stunde, Brüder, brauche ich euch nicht zu schreiben. Ihr selbst wisst ganz genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Während die Menschen sagen, Friede und Sicherheit, kommt plötzlich Verderben über sie, wie die Wehen über eine schwangere Frau. Und es gibt kein Entrinnen. Ich muss ganz kurz meine Uhr anmachen, das habe ich vergessen. Vorhin, bevor ich hochgekommen bin, hat meine Frau zu mir gesagt, mach deine Uhr an, denkt dran. Ich habe nicht dran gedacht. Also genau. Das steht in diesem Vers, wie gesagt, im Thessalonicher. Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Während die Menschen sagen, Friede und Sicherheit, kommt plötzlich Verderben. Und es hat mich so ein bisschen erinnert an diese Situation mit Corona, muss ich euch sagen. Während die Menschen sagen, hey, Friede und Sicherheit ist alles in Ordnung, wir sind gut situiert irgendwie mit dem, was uns so umgibt, kommt plötzlich Verderben über sie wie die Wehen einer Frau. Und du kannst nichts dagegen tun irgendwo. Ne? Ich glaube, super viele Menschen mögen Sicherheit. Also ich will mich davon gar nicht ausnehmen, ich mag auch Sicherheit. Ich finde das gut. Und man versucht so um sich herum, je nachdem wie man älter wird, irgendwo auch sich selbst Sicherheit aufzubauen. Zum Beispiel durch die Karriere oder durch den Job, den man hat, dass man sich selbst finanzielle Sicherheit schafft. Es gibt heute eine Million Versicherungen, die du abschließen kannst. Zum Beispiel, dass dein Auto gesichert ist gegen Hagelschaden, gegen Diebstahl, gegen, ja, ihr habt bestimmt alle Vollkaskoversicherung, keine Ahnung. Ja, gegen Wildschaden, gegen Steinschlag, du kannst dich gegen alles Mögliche versichern irgendwo. Ne? Du kannst eine Berufsunfallversicherung abschließen, du kannst dich gegen Krankheit versichern, du kannst alles Mögliche machen, um dir ein Stück weit Sicherheit und ein Stück weit auch Kontrolle aufzubauen. Zumindest entsteht das Bewusstsein, ich kann kontrollieren, das, was um mich herum passiert. Und es ist wie eine gespielte Sicherheit so ein bisschen. Ne? Und dann kam dieses Thema mit Corona und du hast gemerkt, dass das alles in sich zusammenkracht wie ein Kartenhaus irgendwo. Weil gegen Corona gibt es kein Gegenmittel, beziehungsweise es gibt, glaube ich, bis heute keins und sie forschen immer noch dran, ich bin da nicht ganz up to date, aber es gab da auf alle Fälle kein Gegenmittel, noch nicht, als das ausgebrochen ist. Wenn du einer warst, der in der Risikogruppe war, also ich glaube ab über 50 oder über 60, warst du super gefährdet, ne? Und du hattest es gibt keine Versicherung gegen Corona, so. Ne? Das hat nicht funktioniert. Und deine ganzen finanziellen Möglichkeiten, deine Krankenversicherung, all der ganze Kram irgendwo, kann dich nicht schützen vor dieser Krankheit. Alles, was du tun konntest, war, dich nicht anzustecken. So, dem aus dem Weg zu gehen. Ne? Aber was anderes hätte nicht geholfen. Und es erinnert mich so an dieser Stelle, während die Menschen sagen, Friede und Sicherheit, kommt plötzlich das Verderben wie die Wehen einer Frau. Ich finde, das passt wie die Faust aufs Auge. Ja? Wie gut ist es da zu wissen, dass Jesus zu seinen Kindern sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir müssen nicht erschrecken vor so einer krassen Nachricht. Wir müssen noch immer keine Angst haben davor, wenn wir an Gott glauben, an Jesus glauben, dann ist dieser Glaube für uns die Lebensversicherung. Ja? Selbst wenn wir Corona bekämen, was ich jetzt nicht hoffe, aber selbst wenn wir es bekämen, selbst wenn es einen schlimmen Verlauf hätte, selbst wenn es tatsächlich zum Tod führte, wäre dieser Glauben deine Lebensversicherung, weil dieser Glaube bedeutet, dass du ewiges Leben hast. Amen. Also muss da keine Furcht sein, irgendwo. Ja, zurück wollte ich kurz sagen, zurück zu der spannenden Zeit, in der wir gerade sind. Wenn wir auf dieses Bild zurückgehen von der schwangeren Frau, das ich erwähnt habe, das Paulus eigentlich erwähnt hat, dann sagen, gut, Paulus hat das erwähnt, steht in einer Stelle von der Bibel, ist ein ganz nettes Bild. Aber Jesus selber hat das auch gesagt. Jesus selber hat in Matthäus 24, 7 bis 8 gesagt, nächste Folie, Dankeschön, denn erheben wird sich ein Volk gegen Volk. Und ihr müsst das nachlesen in eurer Bibel, ich habe da Schreibfehler drin. Denn erheben wird sich vermutlich Volk gegen Volk und Reich gegen Reich. Und Hungersnöte und Erdbeben wird es geben da und dort. Das alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Ja? Erneut wieder dieses Bild, das Jesus gebraucht. Hungersnöte und Erdbeben, das ist jetzt was, das ist uns relativ bekannt, das gibt es schon öfter. Ne? Aber da steht ja auch, das ist nur der Anfang der Wehen. Ich glaube, Corona ist eine Wehe. Ja, ich glaube, dass es in diesem Bild, in dem man drin ist, eine von den Wehen, die einfach vorbereiten auf die Wiederkunft von Jesus. Und wer weiß, wie es ist, wenn man schon mal ein Baby bekommen hat oder wenn ihr oder du schon mal ein Baby bekommen hast, also ich persönlich jetzt nicht, aber wenn du einer von denen bist, dann weißt du, dass Wehen klassischerweise in immer kürzeren Abständen kommen, ja, und immer stärker werden. Ja. Es sei denn, du hast eine übernatürliche Geburt, die krass von Gott mit Gnade geschenkt ist, das gibt es auch, gibt es coole Zeugnisse. Aber klassischerweise kommen Wehen in immer kürzeren Abständen und werden jedes Mal immer stärker. Ich will euch keine Angst machen, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an Jesus. Ja? Aber da stellt sich für mich schon die Frage, in dieser krassen Zeit, in der wir gerade sind, wann kommt Jesus denn dann wieder? Wie weit sind wir denn in diesem Prozess mit den Wehen? Wann wird dieser Tag sein, an dem Jesus tatsächlich seine Kinder abholt? Und auch hier finden wir ganz, ganz viele Hinweise in der Bibel. Wir lesen in Matthäus 24, Vers 37, Dankeschön. Denn wie in den Tagen des Noah, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Alles klar, also wenn Jesus wiederkommt, dann wird es genauso sein wie bei Noah. Erster Hinweis. Also einmal zurück in den Kindergottesdienst. Dort gab es einiges zum Thema Noah zu lernen irgendwo. Dabei ist die Geschichte der Arche, die wird immer so nett und so cool dargestellt, dabei ist diese Geschichte eigentlich eine super ernste Geschichte. Also ja, ihr erinnert euch, als Gott die Menschen geschaffen hat damals, also da steht an dieser Bibel an der Stelle der Wortlaut, dass die Bosheit groß war auf Erden und Gott es gereut hat, dass er die Menschen erschaffen hat. Also Gott macht keine Fehler, aber Gott erklärt uns schon ganz am Anfang in der Bibel, im 1. Mose, da einen Teil von seinem Wesen irgendwo. Gott ist nicht ein Stein irgendwo, ich meine das sowieso nicht, aber Gott ist ein Gott, der Gefühle empfinden kann. Und wenn da steht, es reut ihn, dann bedeutet das, es hat ihm wehgetan. Er war traurig darüber, dass die Menschen so böse waren, die er geschaffen hatte. Und jetzt muss man wissen, Gott ist ein gerechter Gott. Also es gab früher öfter, heute weiß ich das nicht so genau, immer diese Bezeichnung, der liebe Gott, der ist ja da und das passt ja auf alles auf und ist ja alles in Ordnung. Und ich kann das nicht unterschreiben. Ich finde nicht, dass das richtig ist, zu sagen, der liebe Gott. Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist Liebe, das ist richtig, aber es ist nicht der liebe Gott. Gott ist auch ein gerechter Gott. Und anhand dessen, dass er vollkommen gerecht war, konnte er die Bosheit der Menschen, die damals in der Welt war, zu Zeiten von Noah, konnte er nicht einfach stehen lassen. Ja? Er musste darauf reagieren, weil er gerecht ist. Deswegen hat Gott, wie viele von euch auch wissen, ne, die Sintflut auf die Erde geschickt, sodass beinahe alle Menschen umgekommen sind, bis auf Noah, ja, und seine Familie, die dann praktisch die Arche gebaut haben, wodurch seine Spezies überlebt hat. So, ne? Kurzform Geschichte Noah. Und ich finde an dieser Geschichte, wenn wir jetzt uns orientieren an dieser Stelle, es wird sein in Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft, ihr habt den Bibelvers noch vor, denn wie in den Tagen, nein, das war schon der richtige, stand da eben, denn wie in den Tagen des Noah wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Und in dieser Geschichte kann man sehr viele Dinge lernen. Nicht nur die Kinder, auch wir heute können ganz, ganz viele Dinge an dieser Geschichte lernen. Und ich würde gerne drei Sachen mit uns mal festhalten, die jetzt für diese Frage ein Stück weit wichtig sind. Es gibt sicherlich noch mehr, aber ich habe jetzt mal diese drei Sachen. Erstens, die Menschen hatten größtenteils damals keine Ehrfurcht mehr vor Gott. Ne? In der Bibel steht, es war so viel Bosheit bei den Menschen, insbesondere in zwei Bereichen, nämlich sexueller Begierde und Gewalt. In den beiden Bereichen vor allem war ganz viel Bosheit irgendwo. Also versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, sexuelle Begierde ist falsch, sexuelle Begierde ist gut, ist Gottes Idee, wenn es nach Gottes Plan stattfindet. Aber in dem Moment, in dem sexuelle Begierde mit Gewalt, mit Unzucht, mit Unreinigkeit zusammengeht, ist es in diesem Verständnis Bosheit irgendwo. Ja, vergleicht man diese Beobachtung von damals mit dem, was wir heute so mitkriegen in der Welt, ist da super viel Bosheit in dem Bereich. Dieses ganze Thema mit Pornografie ist ein riesen Anteil an Bosheit irgendwo. Da möchte ich gar nicht so sehr ins Detail gehen, was da alles abgeht. Ja, aber das ist vergleichbar, finde ich, mit dem, was damals in dieser Zeit vermutlich stattgefunden hat. Ich meine, ich habe da nicht gelebt. Aber von dem her, was wir an Indizien in der Bibel finden. Der zweite Punkt ist, er steht in 1. Mose 7, Vers 1. Da lesen wir, genau, und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich für gerecht befunden unter dieser Generation. Gott hat Noah für gerecht befunden. Das ist der Punkt. Wenn Gott dich damals für gerecht befunden hätte, wenn er gesagt hätte, hey Matthias, ich empfinde, dass du gerecht bist, damals in dieser Zeit, dann hätte Matthias die Arche bauen können. Ne? Dann wäre er in Gnade gewesen irgendwo, weil Gott ihn für gerecht befindet. Dann wärst auch du auf der Arche gelandet, die dich gerettet hätte vor diesem Gericht irgendwo. Und es ist das Coole, wenn du heute an Jesus glaubst, dann bist du auch gerecht. Ja? In der Bibel steht in Römer 5, Vers 1, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Das bedeutet, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du genauso heute gerecht gesprochen, wie Noah damals gerecht gesprochen war und Recht hatte, auf die Arche zu gehen. Ja? Also wieder an der Stelle, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an Jesus. Wenn ihr daran glaubt, wenn euch das erfüllt, dann ist da kein Grund, sich zu erschrecken. Ja, dritter Punkt. Noah vertraute und gehorchte Gott vollkommen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Noah war damals in dieser boshaften Welt. Um ihn herum war überall Sünde und Böses und nicht Gutes irgendwo, ne? Und er hat einen klaren Auftrag von Gott bekommen. Das heißt, er hat Gott zugehört, hat auf Gott geachtet. Und er hat mitten in all diesen ganzen den Auftrag bekommen, ein riesengroßes Boot zu bauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Noah sich ziemlich viel Spott anhören musste von allen Menschen um ihn rum, von dem her, was er da gemacht hat. Ich weiß nicht mal, ob da Wasser war vorher. Kann ja sein, dass er an der Küste war, Günther schüttelt den Kopf, also dann vermutlich nicht. Ja, also ich glaube, er musste sich super viel Spott anhören. Und in der Bibel steht dann nicht, dass Noah gesagt hat, sag mal Gott, bist du noch ganz sauber? Tickst du noch ganz richtig? Ich soll jetzt hier was machen? So, sondern in der Bibel steht 1. Mose 6, 22 und Noah tat es ganz, wie Gott es ihm geboten hatte. So macht er es. Das ist alles, was da steht. Und ich finde das so cool. Ich meine, das ist nicht nur, ich glaube nicht nur, dass das so ist, dass es da nicht aufgeschrieben wurde, dass er sich geweigert hat. Es gibt auch andere Glaubenshelden in der Bibel, wo erwähnt ist, dass die erstmal gesagt haben, ah, ich glaube dir nicht so ganz, bitte zeig mir erst nochmal ein Zeichen, ob das wirklich safe ist. Und Noah hat gesagt, alles klar, los geht's. So, also Vertrauen zu Gott. Und das ist das, was wir heute genauso auch für uns rausnehmen können, als diesen dritten Punkt. Wir müssen im Vertrauen zu Gott unterwegs sein. Und wir müssen Gott gehorchen. Also wir müssen ihm zuhören, von ihm empfangen und gehorchen, was er uns sagt. Vergleich zu dem. Ja, wie die Geschichte von Noah ausgeht, das können wir auch wieder Matthäus 24 lesen. Da steht in Vers 38 bis 39, so wie in den Tagen vor der Sintflut weiter aßen und tranken. So wie sie in den Tagen vor der Sintflut weiter aßen und tranken. Weiter heirateten und verheiratet wurden, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und alle wegraffte. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Super spannend steht in Matthäus. Ja? Ja, wir bleiben bei dieser Frage, wann wird Jesus wiederkommen? Wann also ist denn dann dieser Zeitpunkt? Und für mich ist das eine relativ logische Frage, über die man so nachdenkt. Wann ist denn das dann endlich soweit? Ne? Und in der Bibel steht, dass nicht nur wir diese oder nicht nur ich diese Frage habe, sondern dass sogar die Jünger auch diese Frage hatten. Ja? In der Bibel steht im Lukas 21, Vers 7, ihr merkt, ich habe super viele Bibelstellen. Das liegt aber daran, dass das so ein spannendes Thema ist, wo man ein bisschen gucken muss, was man sagt. Oder kann ja auch sein, dass ihr mir nicht glaubt, aber dann wisst ihr das stets. So, Lukas 21, Vers 7. Sie fragten ihn aber, Meister, wann wird das geschehen? Die hatten die gleiche Frage. Und was wird das Zeichen sein, wenn das geschehen wird? Und Jesus hat auch direkt geantwortet in Vers 8 und sagt, er aber sprach, seht zu, lasst euch nicht verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's. Und die Zeit ist herbeigekommen, folgt ihnen nicht nach. Super spannende Stelle. Und nach dieser Stelle spricht Jesus noch über ganz, ganz viele weitere Zeichen, die da alle kommen, die uns zeigen, dass das Kommen des Menschen so uns nahe ist und woran man das erkennen kann. Dann gibt es noch einige Parallelstellen zu dem Thema. Also es ist super, super spannend. Und ganz am Ende steht dann da aber, in Matthäus 24, 36, jenen Tag aber und jene Stunde kennt niemand. Die Engel im Himmel nicht, der Sohn nicht, nur der Vater. Nicht mal Jesus wusste die Antwort auf diese Frage. Das heißt, die Jünger konnten ihn zwar fragen, hey, wann ist denn das, wann kommst du wieder? Und er selbst wusste die Antwort nicht. Er wusste ganz viele Zeichen, von denen er berichtet, wo ich euch nur empfehlen kann, die zu lesen. Aber den Zeitpunkt weiß nur der Vater. Und genau das möchte ich auch, euch auch irgendwie ans Herz legen, als ich das gelesen habe. Das ist echt super spannend. Lest die Bibelstellen selber. Da steht auch in der Offenbarung super viel zu dem Thema drin, worauf wir einfach achten dürfen, wo Gott uns wie eine Anleitung oder Indizien gegeben hat, auf die wir achten dürfen. Ja. Aber wenn wir nun nicht genau rausfinden können, wann Jesus wiederkommt, wie sollen wir uns dann darauf vorbereiten? Finde ich eine berechtigte Frage. Stellt euch zum Beispiel eine Hochzeit vor. Wir haben eine Braut und einen Bräutigam. Und die beiden lieben sich unendlich doll. Meine Hochzeit ist jetzt knapp 3 Jahre her. Ich weiß noch, wie das ist. Die, bei denen es 50 Jahre her ist, die wissen es bestimmt auch noch. Oder bei denen ist es noch, ist egal. So, also wird es so sein. Also wie gesagt, Braut und Bräutigam lieben sich unendlich doll. Und wir wären, die sind in dieser Situation, die damals nicht unüblich war, das war damals öfter so, dass die Braut sehnsüchtig auf ihren Bräutigam wartet. Was kann die Braut tun, wenn sie nicht weiß, wann der Bräutigam kommt, um diesen Zeitpunkt nicht zu verpassen? Wir lesen die Antwort auf diese Frage in Matthäus 24, 42 bis 43. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber bedenkt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtwache der Dieb kommt, wäre er wachsam und ließe nicht zu, dass in sein Haus eingebrochen wird. Langer Bibeltext oder langer Vers, 2 Verse. Wir fangen mal mit dem an. Hier steht, wenn der Hausherr wüsste, wann der Dieb kommt, dann würde er sich doch darauf vorbereiten. Dann würde doch er in der Nacht unten mit dem Speer stehen und sagen, wenn er kommt, dann werde ich jetzt und so. Ne? Hier steht nicht, der Hausherr weiß, wann der Punkt kommt, sondern er wüsste. Und ich würde gerne dieses Wüsste mal für uns an dieser Stelle rausnehmen und sagen, was würden wir tun, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass Jesus in 3 Wochen wiederkommt? Ich meine, heute ist der 28.06. in 3 Wochen, das ist, haben wir aufgeschrieben, der 19. Juli 2020. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass Jesus am 19. Juli 2020 wiederkommt? Genau. Wir hatten neulich diese Frage im Lobpreisteam und haben darüber gesprochen. Also auch da, es sind gerade viele, die da Dinge hören irgendwo. Und Stefan hat Matthias gefragt, was würdest du tun, Matthias, wenn du wüsstest, dass Jesus in 3 Wochen wiederkommt? Und Matthias hat gesagt, naja, ich würde so vielen Menschen wie möglich von Jesus erzählen. Und ich dachte, ja, genau. Das ist doch genau das, was ich auch tun würde. Ja? Wenn ich wüsste, dass wirklich Jesus in 3 Wochen wieder da ist, dann würde ich so vielen wie möglich noch irgendwie versuchen, davon zu erzählen. Das wäre definitiv auch meine Antwort gewesen. Und ich glaube, ich würde behaupten, ich bin nicht der Einzige, dass eine Antwort das gewesen wäre. Und an der Stelle würde ich gerne einen kleinen Perspektivwechsel mit euch machen. Und zwar würde ich dazu gerne ein kleines Zeugnis aus meinem Leben sagen. Ich durfte studieren in Neubrandenburg und ich durfte relativ direkt nach meinem Studium übergangsweise einen neuen Job starten. Und ich habe dort für einen sozialen Träger gearbeitet und die haben dort gesagt, wir haben einen Job für dich und wir wollen unbedingt, dass du diesen Job machst. Der wird aber erst in 3 Monaten frei. Und ich habe gesagt, ich will diesen Job auch haben, aber ich warte nicht 3 Monate auf diesen Job. Also ich werde mir dann irgendwo einen anderen Job suchen. Ne? Und dann haben die gesagt, okay, wir bieten dir 3 Monate einen anderen Job an, damit du dann den Job machen kannst, der eigentlich das Ziel ist. Den, um den es eigentlich geht, den kannst du 3 Monate später machen. Und ich habe gesagt, okay, das mache ich. Ich meine, wer anders würde mich einstellen für 3 Monate, wenn ich da sage, ich gehe dann sowieso. Ne? Also ich habe zugesagt, ich mache das. Und dann war das ein komisches Gefühl für mich, weil ich dachte, naja gut, du musst dich jetzt in eine neue Stelle einarbeiten. Du musst jetzt noch ganz viele Leute kennenlernen. Also die Stadt wird sich auch nachher verändern. Es wird sich eigentlich alles verändern von den Aufgaben, also einfach alles irgendwo. Jetzt muss ich die Zeit absitzen, bis diese 3 Monate zu Ende sind, damit ich dann endlich zu meinem Ziel, zu meinem neuen Job kommen darf. Und dann hat Gott mir einen Gedanken gegeben, der war super genial. Und dieser Gedanke hat gesagt, es geht nicht darum, 3 Monate zu warten, bis der neue Job kommt. Es heißt, du hast 3 Monate Zeit, um von Jesus zu erzählen. Und als ich das gehört habe, wow, da hat es Klick gemacht in meinem Kopf, stimmt. Es geht nicht darum zu warten, sondern ich habe nur 3 Monate Zeit. Das bedeutet, Freunde, das war eine ganz andere Perspektive für mich. Es hat dazu geführt, dass ich wusste, hey, ich kann nicht erst ewig Beziehungen bauen oder ich kann das Gespräch mit dem vielleicht auf morgen verschieben oder so. Oder ich sage, ich erzähle ihm beim nächsten Mal bestimmt von Jesus, sondern ich musste jede Chance nutzen, fast die ich hatte. Es hat dazu geführt, dass ich, also diese Perspektive, dass ich beinahe jeden Tag gebetet habe, dass Jesus mir hilft, dass Jesus mir Situationen zeigt, wo ich Menschen von Jesus erzählen darf und dass er mir Freude und auch Mut gibt, das zu tun. Und es hat dazu geführt, ich meine, dass ich Christ war, das wussten nach kürzester Zeit sowieso alle. Aber es hat mir nicht gereicht, sondern ich bin dann los und habe gesagt, ich muss ihnen das Evangelium erzählen. Das reicht doch nicht, wenn die wissen, dass ich Christ bin. Das bringt denen doch nichts. So, ne? Und dann bin ich losgegangen und habe eigentlich allen Kollegen das Evangelium gesagt. Allen, ja. Und beinahe allen Kunden, die wir, also nicht allen, aber den allermeisten Kunden, die wir hatten, habe ich das erzählt. Und Gott hat in dieser Zeit super geniale Erlebnisse geschenkt und er hat auch super viel Schutz geschenkt für mich. Und nach diesen 3 Monaten hatte ich dann ein Gespräch mit meiner Chefin in Vorbereitung auf den neuen Job, der da kommen sollte. Und sie hat gesagt, Herr Kuchel, Sie kommen jetzt an eine staatliche Einrichtung, das muss Ihnen klar sein. Dort dürfen Sie nicht so viel von Ihrem Glauben erzählen, wie Sie das hier gemacht haben. Und ich habe gesagt, ja gut, dann nicht. Dann lehne ich ab, dann mache ich nicht mit. Und dann hat sie gesagt, okay. Aber sie wollte so gerne, dass ich diese Stelle mache und deswegen hat sie es akzeptiert. Und ich konnte trotzdem diesen Job machen und konnte diese Botschaft mitnehmen irgendwo. Und deswegen Ermutigung an der Stelle, auch dazu zu stehen, Zeugnis zu sein, dass Gott, weil Gott kümmert sich um seine Kinder und Gott sorgt dafür, dass wir das können. Aber versteht, es geht mir um diesen Perspektivwechsel an dieser Stelle. Auch für unser Thema, das wir gerade oder über das ich gerade sprechen müsste. Es geht nicht darum, Mensch, wie lange dauert es noch, bis Jesus endlich wiederkommt. Es geht darum zu sagen, hey, ich darf ein lebendiger Zeuge sein. Wie lange habe ich noch Zeit, den Menschen, die da sind, von Jesus zu erzählen? Ja. Oder wie lange hat die Braut noch Zeit, sich auf ihren Bräutigam vorzubereiten? Oder alles perfekt zu machen, dass er kommen kann? Ja, die zweite Sache, die mir super wichtig ist, die ich daran erwähnen möchte, also wenn man den also erst lesen, dann reden. Die zweite Sache, die ich erwähnen möchte, die stand vorhin im Vers 42. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Stunde des Herrn kommt. Seid also wachsam. Dieser Vers, als ich das gelesen habe, hat mich sofort an eine Geschichte erinnert. Vielleicht euch auch. Es gibt eine Geschichte, wo Jesus genau diese Wachsamkeit auch von seinen Jüngern verlangt hat. Seid wachsam, hat er zu ihnen gesagt. Und was haben die Jünger gemacht in dieser Situation? Die haben gepennt. Ja. Vielleicht weiß der eine oder andere, welche Geschichte ich meine. Es geht kurz vor der Verhaftung von Jesus als Mensch noch auf der Erde war, ist er mit seinen Jüngern in den Garten, im Garten Gethsemane gewesen und hat dann zu 3 Jüngern gesagt, hey, kommt mal mit, ich würde gerne da hinten beten. Und er hat zu ihnen gesagt, hey, Matthäus 26, 38, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Und dann ist Jesus ein paar Schritte weitergegangen und hat gebetet, hat mit seinem Papa gesprochen. Und als er dann wieder zurück zu den Jüngern kommt, schlafen die. Ja? Und die haben einfach gepennt, ja? Obwohl Jesus sie doch gebeten hat, wach zu bleiben. Das ist was, was Jesus verbal zu ihnen gesagt hat, zum Hören, ja? Und Jesus war es nicht irgendwer für die. Die haben ihn mit dem Meister angesprochen. Das war ihr großes Vorbild, ihr Meister, ihr Rabbi, so, ne? Und sie haben gesagt, ja, das ist der, dem wir nacheifern wollen. Und trotzdem sind sie eingeschlafen. Ja. Dann hat Jesus zu den Jüngern gesagt in Vers 41 bis 41, so vermochtet ihr denn nicht, eine Stunde mit mir wach zu bleiben. Wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. So vermochtet ihr denn nicht, eine Stunde mit mir wach zu bleiben. Wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und wieder ist Jesus gegangen und als er wiederkam, waren die Jünger erneut eingeschlafen. Wie kann man so, ne? Also, in der Bibel steht im Wortlaut, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Ja? Und das Ganze passiert auch noch ein drittes Mal. Wobei ich zugeben muss, in Matthäus steht nicht, ob sie noch ein drittes Mal eingeschlafen sind. Da sagt dann auch Jesus zu ihnen, jetzt könnt ihr auch wach bleiben. So, ne? Die Geschichte von den Jüngern zeigt uns, dass diese Sache mit der Wachsamkeit, die wir vorhin in dem anderen Vers gelesen haben, nichts ist, was Einfaches irgendwo ist. Ne? Selbst die Jünger, die mit Jesus direkt unterwegs waren, die das gehört haben, wie Jesus das zu ihnen gesagt hat, die sind eingeschlafen, zweimal mindestens. Ja? Und die Augen wurden ihnen schwer. Und wenn du das überträgst auf die Situation von heute, dann muss ich dir sagen, lass nicht zu, dass deine Augen schwer werden. Du darfst nicht zulassen, dass du nicht wachsam bist. Ja? Ihr müsst dafür sorgen, wie die Jünger damals, dass ihr nicht denselben Fehler macht, sondern dass ihr wach bleibt. Und da habe ich eine wichtige Frage. Bist du überhaupt derjenige, der dafür sorgen kann, dass du wach bleibst? Bist du besser als die Jünger damals? Oder bin ich derjenige, der sich diesen tollen Perspektivwechsel vorhin ausgedacht hat, weil ich so ein toller Typ bin? Um das zu beantworten, habe ich noch ein Gleichnis für euch. Und dieses Gleichnis verrät uns den Schlüssel zu dieser Frage. In Matthäus 25 lesen wir die Geschichte von den 10 Jungfrauen. Es geht dabei wieder um dieses Bild von vorhin, das ich schon mal erwähnt habe, die Braut und der Bräutigam. Und das ist ein Bild, das finden wir in der Bibel tatsächlich ganz, ganz oft. Das habe ich nicht mir so ausgedacht, selbst das steht in der Bibel. Die Braut ist die Gemeinde, die Braut, das sind wir, die Kinder Gottes. Und der Bräutigam, das ist Jesus Christus. Und das, was gerade passiert, ist im Prinzip eine Vorbereitung auf die Wiederkunft, auf die Hochzeitsfeier, die da kommen wird, wenn Jesus wiederkommt. Wir, die Braut, bereiten uns vor auf das Kommen des Bräutigams. Dieses Bild verrät uns auch, dass wir einen Gott haben, mit dem wir in Beziehung leben können. Ja? Ich denke immer wieder, das ist ein Unterschied zu anderen Religionen. Ne? Wir haben einen Gott, mit dem wir in einer lebendigen Beziehung leben können. Und in der Geschichte mit den 10 Jungfrauen geht es genau um dieses Bild. Da sind 10 Jungfrauen, die sich als Braut oder als Bräute auf die Wiederkunft ihres Bräutigams vorbereiten. In Matthäus 25, 1 lesen wir dann, nächste Folie, ich brauche 25, genau, in 25, 1 lesen wir dann, dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit den 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, den Bräutigam zu empfangen. Dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit den 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, den Bräutigam zu empfangen. Wenn du das liest, musst du noch dazu wissen, die sind in die Nacht rausgegangen, da war es dunkel. Ne? Sonst würdest du sagen, warum haben die Lampen gebraucht? Ne? Warum haben diese 10 Jungen Lampen gebraucht? Und um das zu beantworten, nächster Bibelvers. Johannes 1, Vers 4. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Den Vers muss man ein bisschen öfter lesen, damit man den versteht. Oder ich musste das, vielleicht seid ihr schneller als ich. Aber es bedeutet im Prinzip, das Licht von Christi, das Licht von Christus leuchtet inmitten einer bösen, sündigen Welt. Das, was uns umgibt, was in Zeiten Noah das umgeben hat. Wie, ja, steht da. Und die Welt ist dabei in dieser Finsternis irgendwo. Und die Finsternis heißt immer Trennung von Gott. Ja, Finsternis heißt Trennung von Gott, während das Licht durch Jesus Christus, also das Licht ist Jesus, immer Gemeinschaft mit Gott heißen kann. Durch Jesus können wir in Gemeinschaft mit Gott sein. Ja, Finsternis, Trennung von Gott, Licht, Gemeinschaft mit Gott. Wir erinnern uns an die 10 Jungfrauen, die gingen mit ihren Lampen raus in die Dunkelheit, in diese Finsternis. Und 5 von ihnen, steht da dann, waren klug, die haben Öl mitgenommen. Und die 5 anderen, die waren töricht oder gedankenlos in einer anderen Übersetzung und die haben keins mitgenommen. Und dann wieder ist der Bräutigam nicht sofort gekommen. Ja, die haben auf die Ankunft des Bräutigams gewartet und der ist nicht gleich gekommen. Und dann steht da, die Jungfrauen sind müde geworden und eingeschlafen. Die sind nicht wachsam gewesen, die sind müde geworden und eingeschlafen. Und dann lesen wir in Vers 6 bis 7, mitten in der Nacht erhob sich ein Geschrei, der Bräutigam ist da. Geht hinaus, ihn zu empfangen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen bereit. Ja, da standen mitten in der Nacht, kommt er dann plötzlich, und alle Jungfrauen standen auf und machten ihre Lampen bereit. Und da haben dann die törichten Jungfrauen oder die gedankenlosen Jungfrauen, die 5, gemerkt, Mist, wir haben nicht genug Öl. Sagt mal, ihr 5 Klugen hier, ihr anderen, könnt ihr uns nicht was abgeben von eurem Öl? Wir haben nicht genug. Und dann haben die gesagt, nee, das reicht nicht. Wir brauchen unser Öl selber. Hey, aber ihr könnt auch zu den Händlern gehen und einfach Öl kaufen. Das ist ja nicht schwer, es ist ja da. So, ne? Es wäre doch vorrätig. Und während die 5 gedankenlosen Jungfrauen dann unterwegs sind, um Öl zu kaufen, steht der Bräutigam da. Und alle, die in diesem Moment bereit waren, also die 5 mit dem Öl, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde verschlossen. Also die sind mit ihm reingegangen, die Lampe und Öl hatten und danach wurde die Tür verschlossen. Und später kommen die 5 törichten Jungfrauen oder die 5 gedankenlosen Jungfrauen und sagen, hey, wir wollen auch rein, wir haben doch jetzt Öl und wir haben doch jetzt eine Lampe und wir sind doch hier in der Finsternis. Und in Matthäus 25, 12 bis 13 steht, er aber entgegnete, also Jesus aber entgegnete, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht, seid also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Die wurden nicht mehr reingelassen, obwohl die eine Lampe gehabt hätten. Weil sie kein Öl gehabt haben, wurden sie nicht reingelassen. Und es erinnert mich so an diesen Vers aus der Bibel, den habe ich jetzt nicht dabei, wo steht, Jesus klopft an und bittet, reingelassen zu werden. Und jetzt ist diese Zeit noch da, wo er anklopft und in dein Herz reingelassen werden möchte. Und noch kannst du die Tür aufmachen und ihn reinlassen. Und wenn dieser Zeitpunkt da ist, dann wird die Tür verschlossen sein. Also versteht ihr, was wir brauchen, wenn Jesus wiederkommt, ist Öl. Öl wird nachher das sein, was dafür sorgt, dass wir in dieser Finsternis standhaft bleiben. Wenn wir standhaft bleiben mögen, werden wir das Leben gewinnen, steht in der Bibel. Wenn wir dieses Öl haben, dann können wir Licht sein, das durchhält in der Finsternis, weil unsere Lampe genug Öl hat. Was also ist Öl? Finde ich eine berechtigte Frage. Was bedeutet denn Öl? Was meint die Bibel, wenn sie von Öl spricht? Und ich habe an der Stelle in meiner Vorbereitung festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist. Ich habe eigentlich mir vorgestellt, es gibt eine Bedeutung direkt, die muss ich nur nachlesen. So einfach war es leider nicht. Es gibt ganz viele unterschiedliche Bedeutungen in der Bibel, was tatsächlich mit Öl gemeint ist. Es ist immer so, dass es was richtig Besonderes ist. Und es gibt einen Vers in 1. Samuel 16,13, wo ich denke, dass das an dieser Stelle gemeint ist. Ja, das ist meine Interpretation an der Stelle oder das, was ich im Gebet glaube, was an dieser Stelle gemeint ist. Da steht 1. Samuel 16, Vers 13. Als Samuel dann David zum König salbt, da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Ich glaube, das Öl ist ein Symbol für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Denn ich denke, wir brauchen den Heiligen Geist. Ja, muss ich kurz gucken, ob ich noch Zeit habe oder ob ich das weglasse. Ich finde, allein dieser Punkt ist nicht ausreichend, dass wir sagen, Wir brauchen den Heiligen Geist. Aber ich muss zugeben, das ist der Punkt, auf den ich raus wollte. Weil der Heilige Geist ist derjenige, der uns überführt von der Sünde und führt in eine lebendige Beziehung mit Jesus. Das tue ich nicht aus meiner Kraft, sondern das ist der Heilige Geist, der das in mir bewirkt. Ich hätte an der Stelle, deswegen habe ich gesagt, das lasse ich vielleicht weg, noch ein kleines Zeugnis gesagt, aber das lasse ich dann weg. Eure Entscheidung? Mach. Loni sagt, mach. Ich hatte dieses Erlebnis mal ganz mega cool, dass ich im Gebet war, im Lobpreis war und dann hat mich der Heilige Geist angerührt und ich habe vor meinem inneren Auge ein Bild gesehen, dass es war, als würde ich in einen Thronsaal kommen. Und ich weiß, ich war außerhalb von diesem Thronsaal. Und um mich rum war ganz viel Finsternis und die Finsternis um uns rum sorgt dafür, dass man die Flecken nicht sehen kann. All das in deinem Leben, was Sünde ist, was nicht gut ist, was boshaft bedeutet, kann man nicht sehen, wenn Finsternis um dich rum ist. Und ich glaube, das ist das, was all die Menschen da draußen haben, die nicht mit Jesus gehen. Die sind in dieser Finsternis und fühlen sich da wohl, weil man da nicht sehen kann, wo die überall ihre Flecken haben. Das kann man nicht sehen. Und wenn du es wagst, in diesen Thronsaal zu gehen, dann kann da keine Finsternis bleiben auf dir. Das hat mir Gott in diesem Moment oder das hat mir der Heilige Geist in diesem Moment gezeigt, dass in diesem Thronsaal alles durchflutet ist mit Licht und das Licht ist Jesus und das Leben ist Jesus. Und dazu gehört richtig Mut, in diesen Thronsaal zu gehen, weil du weißt, dann kann man alles sehen. All das, was in dir nicht gut ist, kann man sehen, was du getan hast, von dem nicht mal deine Frau, deine Kinder, deine besten Freunde wissen, das kann man dann sehen. Jesus weiß das, der sieht das, der deckt das regelrecht auf. Und ich durfte in diesem Moment wirklich in diesem Bild reingehen, in diesen Thronsaal. Und ich habe echt geheult, weil Gott mir so sehr gezeigt hat, dass all dieses Böse, was an mir und in mir sichtbar wurde, durch Jesus Christus kein Platz hat oder kein Anrecht hat auf meinen Körper, sondern dass es vollkommen getrennt ist. Er hat all das Böse auf eine Seite gelegt und ich stand davon getrennt, wie von einer Wand auf der anderen Seite. Und Gott hat mich angesehen in diesem Licht durch Jesus, vollkommen rein und vollkommen frei von Sünde. Und das war eine Erfahrung, die hat mir der Heilige Geist möglich gemacht. Das hätte ich nicht können, die Kenntnis, das Verstehen dessen könnte ich nicht, wenn der Heilige Geist nicht wäre, weil das ist nicht etwas, das können wir durch unseren Verstand verstehen, das ist etwas, das hat mit der Erfüllung des Heiligen Geistes zu tun, die Tiefe dessen zu verstehen, was Vergebung deiner Sünden bedeutet, wenn du in diesem Licht, in diesem Thronsaal vor Gott stehst und eben nicht auf der Anklagebank sitzt, sondern alle Anklage, die der Teufel vor uns ausbreitet, von uns getrennt ist. Ja, das war das kurze Zeugnis. Der Heilige Geist führt uns ins Gebet und in den Lobpreis vor Gott. Ne? Auch er tut das. Nicht ich tue das, sondern der Heilige Geist tut das. Der Heilige Geist gibt uns einen Hunger nach Gottes Wort. Also die Bibel zu lesen und vor allem auch die Bibel zu verstehen, das habe ich gerade ein bisschen angedeutet. Dazu möchte ich gerne noch sagen, es gibt in dieser Zeit so, so, so viele Predigten, die wir uns digital reinziehen können. Und ich nehme das häufiger bei jungen Menschen wahr, dass die, also jetzt nicht bei uns vielleicht, aber das kommt häufiger vor, dass man super viele Predigten hören kann und dass die nicht mehr die Bibel selber lesen. Und ich möchte euch ermutigen, selbst in die Bibel zu gucken, sondern nicht nur Predigten zu hören. Eine Predigt zu hören ist super gut, aber ihr müsst auch selber wissen, was in der Bibel steht und selbst darüber nachdenken und selbst euch vom Heiligen Geist Erkenntnis darüber über das Wort geben lassen, was da tatsächlich steht. Und wenn ihr wisst, was in Gottes Wort steht, dann wird das durch den Heiligen Geist nicht möglich sein, dass man euch verführt. Auch eine Predigt kann noch so faszinierend sein, irgendein Film kann noch so faszinierend sein und es kann sich super gut anhören und es kann vollkommen entgegen dem gehen, was eigentlich in der Bibel steht. Deswegen ist es super wichtig, dass wir uns auch da vom Heiligen Geist ausfüllen lassen mit diesem Hunger nach Gottes Wort und auch ja selbst irgendwo sich da eine eigene Gebets- und eine eigene Bibelzeit zu machen und selbst zu lesen irgendwo, was da tatsächlich drin steht. Ja, der Heilige Geist spricht auch durch uns, wenn wir von Jesus erzählen. Auch das tue ich nicht, weil ich so ein toller Typ bin, sondern das gibt der Heilige Geist in dieser Situation in mich rein. Ich meine, ich kenne die andere Person ja nicht, aber der Heilige Geist kann mir zeigen, was den anderen bewegt, was vielleicht die Frage des anderen ist. Also auch da kann der Heilige Geist die Worte auf meine Zunge legen. Auch da steht, in Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu, wir müssen uns gar keine Sorgen machen, wenn da Verfolgung ist, weil Jesus, weil der Heilige Geist uns dann Worte auf den Mund, in den Mund legen wird, die wir dann sagen dürfen. Auch da, der Heilige Geist, ja. Er ist unser Ratgeber und unser Ermutiger. Und der Heilige Geist ist der, der uns mit Freude erfüllt. Ja, wenn du in diesem Gebet, in dieser Anbetung vor dem Heiligen Geist ist, dann ist das wie deine Tankstelle so ein bisschen. Ja, das füllt dich auf mit Energie und mit Kraft. Und ein Punkt dazu aber noch, den ich sagen möchte, aber Achtung, es steht das Öl in diesem Gleichnis von vorhin immer in Verbindung mit der Lampe. Ohne diese Lampe könnte das Licht nicht leuchten. Das Öl allein reicht nicht. Was du also brauchst, ist nicht nur das Öl, sondern du brauchst das Öl in Verbindung immer mit der Lampe. Das heißt, wenn wir das direkt übersetzen, wir brauchen immer eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht was das eine ohne das andere geht, sondern das läuft immer zusammen, sodass wir wachsam sein können, dass sogar dann, wenn in der dunkelsten Stunde, wie die Jünger damals, wir in dieser Finsternis sind und uns die Augen zufallen, weil sie schwer werden, wenn uns das passiert, wenn wir vorher diese lebendige Beziehung haben mit der Erfüllung des Heiligen Geistes und der Beziehung mit Jesus Christus, dann haben wir in diesem Moment, wo der Bräutigam da ist, genug Licht und genug Durchhaltevermögen irgendwo, um in der Finsternis lebendige Lichter zu sein. Weil überall da, wo Licht ist, kann keine Finsternis sein. Und dann können wir mit reingehen, mit Jesus in diese Tür und diese Hochzeitsfeier genießen. Und an der Stelle möchte ich dir kurz sagen, wenn du zu den Menschen gehörst, die diesen Weg noch nicht gehen. Denk da an die törichten Jungfrauen. Das ist nichts, was du suchen kannst, wenn der Tag gekommen ist. Das ist nichts, was du machen kannst, was du kaufen kannst, wenn es zu spät ist. Das ist was, das musst du jetzt haben. Das ist was, du musst haben, wenn der Moment da ist. Ja? Du kannst es dann nicht erst suchen. Und so möchte ich gerne schließen mit dem Vers aus Matthäus 24, Vers 44. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht vermutet. Amen. Jetzt habe ich vergessen, den Lobpreisern ein Zeichen zu geben. Vergebt mir. Ja. Herr Jesus, ich möchte noch kurz beten. Oder liebe Gemeinde, ich möchte noch kurz beten. Herr, hab Dank für all die Worte, die jetzt einfach du, ja, geschenkt hast jetzt. Und ich möchte dich bitten, dass sie aufgehen in unseren Herzen, dass sie auch aufgehen in meinem Herzen und dass wir Täter deines Wortes sein dürfen, dass wir in diesen Perspektivwechsel reinkommen, dass du uns zeigst einfach, wir haben nicht mehr so viel Zeit und dass wir einfach ja, deine Ankunft perfekt vorbereiten können, dass wir dein Evangelium sagen können in aller Welt. Im Namen Jesu. Amen.